Wichtigste. Ja, nun stehe ich hier vorne. Eigentlich ja kein ganz seltenes Bild in der Gemeinde, oder? Und dennoch, ich sehe es euch an, ihr seid gespannt. Ich etwas angespannt, zumindest angespannter als sonst, denn heute stehe ich ja zum ersten Mal hier vorne, um eine Predigt zu halten. Vor einigen Monaten hat Erwin mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, an einem Predigtkurs teilzunehmen von Lukas Amstutz. Ich erbat mir etwas Zeit zum Überlegen und kam nicht so richtig zu einer Entscheidung. Denn irgendwie hatte ich Bedenken und stellte mir auch die Frage, ob ich die Gabe habe, vor anderen eine Predigt zu halten, über einen Bibeltext zu sprechen und diese Worte auszulegen. Klavierspielen im Gottesdienst? Ja, aber Schuster, solltest du nicht bei deinen Leisten bleiben? Im Gebet bat ich Gott um ein Zeichen, war aber relativ sicher, dass da keines kommt, welches ich als solches Zeichen erkennen würde. Doch wenig später, ganz kurze Zeit später, kam Rolf auf mich zu und sagte: Ralf, wie sieht's aus? Sollen wir nicht gemeinsam hier beim Predigtkurs teilnehmen? Wenn du teilnimmst, dann mache ich auch mit. Und so stehe ich nun hier, dank Rolfs und Gottes Hilfe. Und dann ging die Suche los. Nach einem für mich geeigneten ersten Text. Doch auf einmal passte nichts mehr. Passte mir nichts mehr. Ich suchte und suchte und suchte. Und irgendwie ließ ich dann doch der heutige Predigttext von mir finden. Rolf, jetzt darfst du mal anmachen. Erkenne Gott und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Ich lasse uns ganz kurz mal ein paar Sekunden Zeit zum nochmaligen Lesen und wirken lassen. Erkenne Gott und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Genau so kannte ich diesen schönen Spruch bislang, diese Aufforderung und diese Zusage, nicht aus der Bibel, sondern gedruckt auf einer schönen Karte. Und meine Gedanken damals, zu Beginn der Predigtvorbereitung: ja, über diesen Text wird dir was einfallen. Also lese ich mal den Text direkt in der Bibel nach. O Schreck, in diesem Vers 9, da steht ja noch mehr. Denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Aha, tut er das? Na klar, er ist Gott. Aber ist mir das immer so recht, wenn der Herr mein Herz erforscht und alle meine Gedanken kennt? Und der Text geht noch weiter. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden, wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen, ewiglich. Oh nein, der Schlusssatz, der gefällt mir überhaupt nicht, der passt nicht in mein Gottesverständnis. Klar, ist ja auch Altes Testament. Eigentlich wollte ich doch einen Text aus dem Neuen Testament. Aber Ralf, du hast einen Text gesucht, der hat nun dich gefunden, also stelle dich dem Text. So waren meine Gedanken. Wo steht denn dieser Text? Weiß das jemand, in welchem Kontext er steht? Altes Testament habe ich ja schon verraten. Ich verrate es euch. 1. Chronik 28, Vers 9. Und nun nochmal der komplette Text, dieses Mal nach der Schlachterbibel. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Und wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. Interessant. Salomo wird da also angesprochen, und zwar von seinem Vater David. Aber ich könnte ja den letzten Satz trotzdem weglassen, waren immer noch meine spontanen Anfangsgedanken. Aber je mehr ich mich mit dem Text beschäftigte, insbesondere auch mit dem Kontext, in dem er steht, war klar, ich kann, soll und möchte diesen Text nicht weglassen. Er gehört dazu. Dieser Vers 9 steht in der ersten von zwei Chroniken. Ursprünglich nur eine, der Chronica, Geschichtsbuch, wie Hieronymus der Übersetzer ins Lateinische sie nannte. In den Anfangskapiteln stehen überwiegend Stammbäume und Namenslisten. Danach berichten sie aber ausführlich von König David und dann von seinem Sohn, König Salomo. Teilweise wiederholen sich die Geschichten, die in den beiden Samuel-Büchern und den beiden Könige-Büchern ausführlicher beschrieben sind, und teilweise ergänzen sie diese. Die Geschichte Israels wird neu bewertet. Der Maßstab ist letztlich die Treue zu Gott. Wer seine Gebote befolgt, hat Erfolg. Wer abweicht, wird bestraft. Das zeigt sich zum Beispiel bei Saul. Aus dem kleinsten Stamm Benjamin kommend, Gott sucht ihn aus. Er soll der erste König Israels werden. Später widersetzt sich Saul dem Willen und den Anweisungen Gottes. Und Samuel verkündigt ihm im Namen Gottes: Du, Saul, hast das Wort des Herrn verworfen. Darum hat der Herr dich verworfen. Du wirst nicht länger König über Israel sein. Vermutlich aus diesen Erfahrungen heraus und auch anderer Wegen sagt genau David diesen Satz zu seinem Sohn Salomo: Wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. Und wie lief das bei Sauls Nachfolger, dem nächsten König? Gott wählt David aus, den jüngsten der Söhne Isais. David, den Harfenspieler, den Liederschreiber. David, der viele Kriege gewinnt und den großen Goliath mit dem Schleuder besiegt, weil er im Namen des Herrn gekommen ist. David, 40 Jahre König, der Zion erobert, Jerusalem, die Davidstadt und die Bundeslade nach Jerusalem holt. David, dem Gott sagen lässt: Ich werde dir, David, ein Haus bauen, nicht du mir. Wenn deine Zeit gekommen ist und du stirbst, dann wird einer deiner Nachkommen König werden. Ich werde mit ihm sein, ich werde sein Vater sein und er mein Sohn. Aber auch der David, der Ehebruch mit Bathseba begeht und deren Mann Uriah in den Krieg an vorderste Front schickt, damit er umkommt. Wieder wird Gott von seinem auserwählten Menschen enttäuscht. Es heißt, das missfiel dem Herrn so sehr, dass das erste Kind Bathsebas starb. Wir wissen aber, dass David später diese Witwe Bathseba zur Frau nimmt und ihnen Salomo geboren wird. Wieder wendet Gott diesem Kind Salomo seine ganze Liebe zu, erscheint ihm im Traum und sagt ihm zu, ihm einen Wunsch, egal was, zu erfüllen. Ein Herz, das auf deine Weisungen hört, antwortet Salomo. Und Gott schenkt ihm Weisheit und Verstand. Ich erinnere nur an das salomonische Urteil, das Bekannte. Doch wieder zurück zu unserem David in der heutigen Geschichte. David ist alt geworden und setzt seinen Sohn Salomo zum König ein. Und dann wird in der ersten Chronik 28 geschildert, dass David Salomo die Anweisungen für den Tempelbau gibt und eine Rede hält zum Volk und zu allen zusammengerufenen führenden Männern Israels. David gibt alles bekannt, was Gott zu ihm sagte. Auch, dass nicht er, sondern Salomo ein Haus für den Herrn bauen soll. David ermahnt alle, Gottes Gebote zu halten. Und im Beisein aller spricht David zu Salomo diesen unseren heutigen Predigttext zu. Und wer in den Chroniken weiterliest, der wird in der zweiten Chronik 7 entdecken, dass Gott genau dies nochmals direkt zu Salomo selbst sagt. Nun frage ich mich natürlich, was soll da bei Salomo ankommen? Und was soll da bei mir ankommen? Was spricht dieser Text mir heute zu? Salomo soll Gott erkennen. Und ich denke, das gilt auch mir und dir noch heute. Erkenne Gott. Wie ist das gemeint? Erkenne Gott. Im Sinne von wiedererkennen? Kennt Salomo, kenne ich Gott nicht mehr, sodass ich ihn wiedererkennen soll? Wenn ich jemanden lange nicht gesehen habe, wenn ich mich von ihm entfernt habe und ihn dann wieder aufsuchen will, dann hoffe ich natürlich, dass ich ihn wiedererkenne. Eine Definition im Duden heißt auch etwas oder jemanden so deutlich wahrnehmen, dass man weiß, was es ist oder wer er ist. Kenne ich Gott? Erkenne ich Gott? Nehme ich Gott in meinem Alltag so deutlich wahr, dass ich weiß, wer er ist und wo er ist? Oder ist auch gemeint, erkenne Gott im Sinne von anerkennen? Sicher auch das. Erklärungen im Duden für Anerkennen sind gutheißen, billigen, akzeptieren, würdigen, loben, respektieren. Doch auch hier stellt sich mir die Frage, kann und will ich alles gutheißen, billigen, akzeptieren, was mir selbst widerfährt, was mein Kind, mein Elternteil, mein Freund, Nachbar oder Arbeitskollege gerade erleben muss? Wie soll ich darin Gott erkennen, ihn würdigen und loben in dem, was alles geschieht? Für das Wort erkennen gibt es auch Synonyme. Können die mir vielleicht in meinem Verständnis helfen? Erkennen im Sinn von sehen, hören, wahrnehmen. Erkenne Gott also als sehe Gott, höre Gott, nimm deinen Gott wahr. Nicht immer sind meine Sinne dazu fähig, Gott wahrzunehmen. Ich bin Mensch und manchmal gefangen in meinen Gefühlen, in dem, was ich gerade erlebe. Aber ich darf mir bewusst sein, Gott ist da. Gott ist da, er ist immer für mich da. Er ist mein Begleiter, auch im finstern Tal. Und ich darf ihn überall und immer suchen. Erkenne Gott und diene ihm, heißt es da weiter. Naja, das Wort dienen ist bei mir zunächst erstmal negativ beachtet gewesen. Ein Diener, Adelige hatten Diener. Menschen, vielleicht zweiter Klasse, dienen als gehorsam arbeiten. Auch heute noch ein Arbeitnehmer oder ein Beamter, wie ich es bin, in abhängiger Stellung in einem Dienstverhältnis. Der Soldat dient der Armee. Aber das Wort hat auch weitere Bedeutungen, nämlich einer Sache dienlich sein. Das dient dem Frieden. Es dient einer guten Sache. Das dient deinem Besten. Wir dürfen Gott dienen, der guten Sache, der guten Nachricht dienlich sein, zu unser allem Besten, und zwar von ganzem Herzen und mit williger Seele. Und das kann jeder und jede mit seinen von Gott anvertrauten Gaben. Im Petrusbrief lesen wir, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Und dabei ist wichtig, dass wir dienen von ganzem Herzen. Wichtig der Sache wegen, aber auch wichtig, weil wir vielleicht anderen Menschen und manchmal uns selbst auch etwas vormachen können. Nicht aber Gott. So sagt es auch der Predigttext. Denn der Herr erforscht alle Herzen und kennt alles Trachten der Gedanken. Oder wie es in der Übersetzung nach der Guten Nachricht heißt, denn Gott sieht uns ins Herz und kennt unsere geheimsten Gedanken. Und das ist gut so. Ich kann und darf ehrlich sein zu mir selbst und vor Gott. Er kennt mich. Ich brauche mich nicht zu verstellen. Und dann geht der Text weiter. Wir dürfen Gott suchen. Und wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Und hier bevorzuge ich nicht die Luther-Übersetzung, sondern alle anderen fünf, die ich in der Predigtvorbereitung gelesen habe. Luther schreibt, so wirst du ihn finden. Alle anderen schreiben hingegen, so lässt sich Gott finden. Wenn ich Gott finde, dann ist das nämlich nicht allein mein Verdienst. Klar, ich muss schon hinterm Ofen vorkommen, die Suche nach ihm aktiv beginnen. In den Schoß fällt niemandem etwas. Aber es ist Gottes Gnade, die mich zum Ziel führt. Er wird sich finden lassen, wenn ich ihn suche. Und wo können wir heute Gott suchen? Wo können wir Gott finden? Eine Antwort hörten wir schon. Erkenne Gott. Augen auf, Ohren auf, Herz auf. Wir erinnern uns. Und da fallen mir verschiedene Dinge ein. Erstens unsere Himmelreich-Momente. Immer wieder berichten wir uns gegenseitig von Erfahrungen, von Momenten, die uns gut getan haben, wo uns jemand geschickt wurde, wo jemand zum Schutzengel wurde oder Orte und Momente, wo ich zur Ruhe kommen konnte, Kraft schöpfen durfte, Anteilnahme, Mitgefühl mir entgegengebracht wurde. Zweitens, Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Auch da kann ich Gott suchen und ihn finden. Drittens, in Gottes Schöpfung, in der Natur. Wir schauen mal hier diese vielen Gaben an. In jedem Leben, das entsteht. Denn Gott schuf uns zu seinem Ebenbilde. Und viertens, Jesus sagt auch, so ihr nicht werdet wie die Kinder. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Lasst uns Gott also auch bei und in Gottes Kindern suchen. Sicher könnt ihr diese Aufzählung um einiges erweitern. Versucht das gerne. Immer wieder, es lohnt sich. Wir sehen jetzt nochmals den gesamten Vers des Predigttextes. Richtig, da kommt ja noch dieser letzte Satz. Wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. Nun frage ich mich natürlich, hatte das wirklich so seine Gültigkeit und hat das heute noch so seine Gültigkeit? Spricht Gott, Vater selbst, das so noch heute zu mir? Eine Antwort finde ich im Neuen Testament natürlich für mich. Da will ich gleich noch drauf eingehen. Aber selbst direkt in der Salomo-Geschichte, also im Alten Testament, fand ich eine Antwort, eine ganz wichtige weitere Zusage Gottes. Als der Tempel vollendet war, da erscheint der Herr Salomo in der Nacht und sagt zu ihm, Salomo, es kann geschehen, dass Unheil und Not über das Volk komme. Wenn sich mein Volk aber dann besinnt und zu mir betet und vom falschen Weg wieder zu mir zurückkehrt, dann werde ich im Himmel sein, auf sein Gebet hören und ihm alle Schuld vergeben. Ich werde freundlich auf jeden Menschen blicken, der zu mir betet, und werde auf seine Bitte hören. Fast eine Parallelstelle finde ich zum Gleichnis vom verlorenen Sohn im Neuen Testament. Der jüngere Sohn, der sich sein Erbe auszahlen lässt, seine Familie verlässt, alles verprasst, zum Bettler, zum Schweinehirt herabsinkt, der aber umkehrt, zurückkehrt, sein Fehlverhalten einsieht, den Vater sucht und um Verzeihung bittet. Und der Vater, der streckt seine Arme aus. Er umarmt ihn, er nimmt seinen Sohn sofort wieder auf, er freut sich unendlich, vergibt ihm, kleidet ihn ein und feiert ein Fest. Mit diesen offenen Armen steht auch Gott immer für jeden Menschen bereit, der umkehrt, und für jeden, der ihn aufsucht. Oder schaut auf unser Bild hier, die Jahreslosung 2022. Auch da steht der Gottessohn mit offenen Armen und sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und so möchte ich uns alle ermutigen und mit den Worten des Kehrverses schließen, von dem Lied, das wir gleich hören und gemeinsam singen werden. Eine Vertonung des heutigen Predigttextes. Wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, dann wird er sich finden lassen. Denn er kommt uns auf allen unseren Wegen entgegen. Wenn wir uns nach seiner Nähe sehnen, können wir es selbst erleben. Er ist da. Amen.